Zuerst möchte ich Sie ganz herzlich zum ersten Tag der ungesäuerten Brote begrüßen. Die Tage der ungesäuerten Brote zeigen uns ja, dass wir aus der Sünde rauskommen und ein Gott wohlgefälliges Leben führen müssen. Und das kann sehr wohl eine Herausforderung darstellen. Ich glaube nicht, dass es eine einzige Person gibt oder jemand, der diese Predigt gerade hört, der nicht seinen gerechten Anteil an Herausforderungen durchgemacht hat. Wir alle haben etwas, mit dem wir uns auf die eine oder andere Weise identifizieren können. Wir alle teilen Prüfungen, mit denen wir konfrontiert sind und die Herausforderungen, die wir überwinden müssen, unterscheiden sich voneinander, aber wenn einer von uns leidet, leiden wir alle. Wir beten füreinander, wie wir es sollten, was auch Trost füreinander zeigt und darauf hinweist, dass wir nicht alleine sind. Auch wenn wir uns manchmal so fühlen, wenn wir eine bestimmte Herausforderung meistern müssen, die niemand sonst so erlebt, oder zumindest denken wir das, dürfen wir nicht vergessen, dass Gott immer bei uns ist. Und er ist derjenige, der uns Kraft und Motivation gibt, um weiterzumachen und nicht aufzugeben. Das wird ja durch das kommende Pfingstfest symbolisiert. Die Bibel ist auch ja da, um uns zu helfen, Prüfungen zu überstehen und gibt uns zahlreiche Beispiele von Menschen, die gekämpft haben, genau wie wir, und Lektionen, aus denen wir lernen können, die uns helfen, zu wachsen, zu überwinden und erfolgreich zu sein. Es ist auch eine weitere Bestätigung dafür, dass wir nicht alleine sind, dass viele von Gottes Volk gelitten haben und herausgefordert wurden, Gutes zu tun, die richtigen Entscheidungen zu treffen und aus Fehlern zu lernen. Und wir sehen auch, wie barmherzig Gott ist und wie sehr er bereit ist, denen zu vergeben, die ihre Fehler erkannt und bereut haben, selbst nachdem sie schreckliche Sünden begangen haben. Einige brauchten ihr ganzes Leben lang, um zu erkennen und endlich zu verstehen, dass das, was sie machten, falsch war. Und doch wartete Gott geduldig und gab diese Personen nicht auf. Da auch Gott darauf vertraute, dass sie zu Besinnung kommen würden. Aber es erforderte auch Maßnahmen ihrerseits, um ihre Herausforderungen zu meistern und die Entscheidung zu treffen, Gottes Weg zu gehen und sich an seine Gesetze zu halten. Wir mussten alle unseren alten Menschen, unsere bösen Taten, unsere fleischliche Natur überwinden und loswerden, als wir die Entscheidung trafen, uns auf richtige Weise taufen zu lassen. Aber das bedeutete nicht, dass wir perfekt waren. Nein, unsere Herausforderungen gingen weiter und wir kämpften und sündigten immer noch und unsere Herausforderungen wurden möglicherweise noch größer, als wir aus erster Hand sahen, dass es in der Tat eine Herausforderung war, ein göttliches Leben in diese satanischen Welt zu führen. Vielleicht hatten wir eine Vergangenheit, für die wir uns schämten und die uns peinlich war, und wir wollten das ändern und uns verbessern, um ein gottgefälliges Leben zu führen. Wir waren vielleicht eine völlig andere Person mit einem anderen Charakter, die Gottes Gesetz hasste. Aber dann geschah etwas mit uns und unsere Denkweise änderte sich. Vielleicht durchliefen wir einen bestimmten Abschnitt in unserem Leben, in dem wir erkannten, dass wir eine Änderung brauchten. Wir wussten bei unserer Taufe, dass die Wahl dieser Lebensweise genau das war, was wir brauchten. Es war eine lebenslange Entscheidung und es gab kein Zurück mehr. Wir verpflichteten uns der Gerechtigkeit mit dem Ziel, Christus zu gut nachzuahmen, wie wir es können, und wir wussten, dass die Konsequenzen schwerwiegend sein würden, wenn wir aufgeben würden und wir die Krone des ewigen Lebens aufgeben würden. Erinnern wir uns noch daran, diese Verpflichtung eingegangen zu sein? Sind wir dazu immer noch verpflichtet? Sind wir immer noch stark genug, um für das Richtige einzustehen, Gott zu gehorchen, wie wir es ihm versprochen haben, egal was passiert, bis zum Ende? Wenn wir mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben, müssen wir darüber nachdenken und uns an die Verpflichtung erinnern, die wir eingegangen sind, uns Gottes Gesetzen zu unterwerfen und an diejenigen denken, die ebenso wie wir auch schwierige Situationen durchmachten und uns daran erinnern, wie sie diese um Christi willen überwunden haben. Und es gibt eine Person, auf die ich mich heute konzentrieren werde, die alles, was ich bisher beschrieben habe, durchgemacht hat und ein großartiges Beispiel ist, nach dem wir leben und von dem wir lernen können. Paulus war sein ganzes Leben lang mit Herausforderungen konfrontiert, die mit einer vollständigen Veränderung seines Charakters und seiner Bekehrung begann. Nachdem er viele, viele schreckliche Dinge getan hatte, so zum Beispiel die Verfolgung der Gemeinde, wie wir in Apostelgeschichte 8 lesen, und in Vers 3 steht, dass er die Gemeinde zerstörte, von Haus zu Haus ging und Männer und Frauen fortschleppte und sie ins Gefängnis werfen ließ. Er tat dies Gottes Volk an und ermordete sie. Wie könnte Christus einem solchen Menschen Barmherzigkeit erweisen? Haben wir von unserer Bekehrung etwas Ähnliches getan? Wenn Paulus sich ändern kann, warum kann es dann nicht jemand andere, der in seinem Leben schreckliche Dinge getan hat? Schauen wir uns einmal die augenöffnende Erfahrung der Bekehrung des Paulus in Apostelgeschichte 9, angefangen Vers 1. Apostelgeschichte Kapitel 9, angefangen Vers 1, werden bis 31 lesen. Saulus aber schnaubte doch mit Drohen und Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihm um Briefe nach Damaskus an die Synagogen, dass er Anhänger dieses Weges, Männer und Frauen, wenn er sie fände, gefesselt nach Jerusalem führe. Vers 3. Als er aber auf dem Wege war und in die Nähe von Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Vers 7. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen sprachlos da, denn sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen aufschlug, sah er nichts. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus, und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger in Damaskus mit dem Namen Hananias. Dem erschien der Herr und sprach, Hananias, und er sprach, hier bin ich, Herr. Vers 11. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn sehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hineinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Vers 13. Hananias aber antwortete: Herr, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses er deinen Heiligen in Jerusalem angetan hat. Und hier hat er Vollmacht von den Hohenpriestern, alle gefangen zu nehmen, die deinen Namen anrufen. Vers 15. Doch der Herr sprach zu ihm: Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage von Heiden, vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Vers 17. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihm und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Wege hierher erschienen ist, dass du wiedersehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er wurde wieder gesehend. Und er stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus blieb aber einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Und alsbald predigte er in den Synagogen von Jesus, dass dieser Gottes Sohn sei. Vers 21. Alle aber, die es hörten, entsetzten sich und sprachen: Ist das nicht der, der in Jerusalem alle vernichten wollte, die diesen Namen anrufen? Und ist er nicht deshalb hierher gekommen, dass er sie gefesselt zu den Hohenpriestern führe? Saulus aber gewann immer mehr an Kraft. Er wuchs an Erkenntnis und trieb die Juden in die Enge, die in Damaskus wohnten, und bewies, dass dieser der Christus ist. Vers 23. Und nach vielen Tagen hielten die Juden einen Rat, dass sie ihn töteten. Ihr Plan aber wurde Saulus bekannt. Sie bewachten Tag und Nacht auch die Tore, um ihn zu töten. Da nahmen ihn seine Jünger bei Nacht und ließen ihn in einem Korb die Mauer hinab. Vers 26. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wie er in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt habe. Und er ging bei ihnen in Jerusalem ein und aus und predigte im Namen des Herrn frei und offen. Vers 29. Er redete und stritt auch mit den griechischen Juden, aber sie stellten ihm nach, um ihn zu töten. Als das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. Vers 31. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich auf und lebte in der Furcht des Herrn und mehrte sich unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Den Heiligen Geist zu haben ist zu jeder Zeit in unserem Leben wichtig. Und das werden wir noch mehr sehen. Und Paulus predigte weiterhin in den Gemeinden, in Kapitel 11, in Vers 19, Apostelgeschichte 11, in Vers 19, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemanden als allein den Juden. Vers 22. Es kam aber die Kunde davon von der Gemeinde zu Jerusalem zu Ohren, und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Vers 25. Barnabas aber ging nach Tarsus, Saulus zu suchen. Vers 26. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde und lehrten viele. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Und dann weiter in Kapitel 12, in Vers 25. Kapitel 12, Vers 25. Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem ihre Aufgabe erfüllt hatten, und nahmen mit sich Johannes, der den Beinamen Markus hat. Und dann in Kapitel 13, angefangen Vers 4, Kapitel 13, Vers 4, nachdem sie nun ausgesandt waren vom Heiligen Geist, kamen sie nach Seleukia und von da zu Schiff nach Zypern. Und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündigten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Gehilfen bei sich. Als sie die ganze Insel bis nach Paphos durchzogen hatten, trafen sie einen Zauberer und falschen Propheten, einen Juden, der heißt Bar-Jesus. Der war bei dem Statthalter Sergius Paulus, einem verständigen Mann. Dieser rief Barnabas und Saulus zu sich und begehrte, das Wort Gottes zu hören. Da widerstand ihnen der Zauberer Elimas, denn so wird sein Name übersetzt, und versuchte, den Statthalter vom Glauben abzuhalten. Vers 9. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, sah ihn und sprach: Du Sohn des Teufels, voll aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, hörst du nicht auf, krumm zu machen die geraden Wege des Herrn? Und nun sehe, die Hand des Herrn kommt über dich, und du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Auf der Stelle fiel Dunkelheit und Finsternis auf ihn, und er ging umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Vers 12. Als der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig und verwunderte sich über die Lehre des Herrn. Er wusste genau, was die Leute dachten, weil erstes dasselbe war, was Paulus zu seiner Zeit vor seiner Bekehrung auch gedacht hatte und dasselbe auch mit Paulus geschehen war. Nehmen Sie die Herausforderungen zur Kenntnis, denen er gegenüberstand, weil er frei und offen sprach. Kapitel 13, Vers 42. Kapitel 13, Vers 42 bis 50. Als sie aber hinausgingen, baten die Leute, dass sie am nächsten Sabbat noch einmal von diesen Dingen redeten. Und als die Versammlung auseinanderging, folgten viele Juden und fromme Proselyten, Paulus und Barnabas. Diese sprachen mit ihnen und ermahnten sie, dass sie bleiben sollten in der Gnade Gottes. Am folgenden Sabbat aber kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen: Euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden, da ihr es aber von euch stoßt und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens, sehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Vers 47. Denn so hat uns der Herr geboten: Ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du das Heil seist bis an das Ende der Erde. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn, und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Vers 49. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in den ganzen Gegend. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und die Oberen der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Und dann weiter, Kapitel 14, Vers 1. Es geschah aber in Ikonien, dass sie wieder in die Synagogen der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurde. Die Juden aber, die ungläubig blieben, stifteten Unruhe und hetzten die Heiden auf gegen die Brüder. Vers 3. Dennoch blieben sie eine lange Zeit dort und lehrten frei und offen in Vertrauen auf dem Herrn, der das Wort seiner Gnade bezeugte und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Es fiel. Die Menge in der Stadt aber spaltete sich. Die einen hielten's mit den Juden und die anderen mit den Aposteln. Als sich aber ein Sturm erhob bei den Heiden und Juden und ihren Oberen und sie misshandeln und mit Steinen nach ihnen werfen wollten, merkten sie es und entflohen in die Städte Likoniens nach Lystra und Derbe und in deren Umgebung und predigten dort das Evangelium. Vers 19. Es kamen aber von Antiochia und Ikonien Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleppten ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe, und sie predigten in dieser Stadt das Evangelium und unterwiesen viele. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonien und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Dasselbe müssen wir auch heute machen. Aber ihre Kühnheit stärkten die Gemeinden, wie wir in Kapitel 16, Vers 5 lesen. Kapitel 16 und Vers 5. Da wurden die Gemeinden im Glauben gefestigt und nahmen täglich zu an Zahl. Die Herausforderungen kamen jedoch weiterhin. Vers 16. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, da begegnete uns eine Magd. Die hatten einen Wahrsagegeist und brachte ihnen den Herren viel Gewinn ein mit ihrem Wahrsagen. Vers 17. Die folgte Paulus und uns überall hin und schrie, diese Menschen sind Knechte des höchsten Gottes, die euch den Weg des Heils verkündigen. Das tat sie viele Tage lang. Paulus war darüber so aufgebracht, dass er sich umwandelt und zu dem Geist sprach, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, dass du von ihr ausfährst. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Vers 19. Als aber ihre Herren sahen, dass damit ihre Hoffnung auf Gewinn ausgefahren war, ergriffen sie Paulus und Silas, schleppten sie auf den Markt vor die Oberen und führten sie den Stadtrichtern vor und sprachen, diese Menschen bringen unsere Stadt in Aufruhr. Sie sind Juden und verkünden Sitten, die wir weder annehmen noch einhalten dürfen, weil wir Römer sind. Vers 22. Und das Volk wandte sich gegen sie, und die Stadtrichter ließen ihnen die Kleider herunterreißen und befallen, sie mit Stöcken zu schlagen. Nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Kerkermeister, sie gut zu bewachen. Vers 24. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Aber das überzeugte sie nicht, aufzugeben. Noch hatten sie Angst, denn sie wussten, dass Gott mit ihnen war. Weiter in 25. Vers 25, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und es hörten sie die Gefangenen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauer des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffnete sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf auffuhr, und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Vers 28. Paulus aber rief laut, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Der aber forderte ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen, Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Vers 33. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und bereitete ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Sie predigten weiterhin in vielen Städten, trotz aller Drohungen der Juden. Und während Paulus in Jerusalem im Tempel predigte, hetzten sie die Menge gegen ihn auf. Kapitel 21, Vers 31 bis 34. Kapitel 21, Vers 31. Als sie ihn aber töten wollten, kam die Nachricht hinauf vor den Oberst der Kohorte, dass ganz Jerusalem in Aufruhr sei. Der nahm sogleich Soldaten und Hauptleute und lief hinunter zu ihnen. Als sie aber den Oberst und die Soldaten sahen, hörten sie auf, Paulus zu schlagen. Vers 33. Als nun der Oberst herangekommen war, nahm er ihn fest und ließ ihn fesseln mit zwei Ketten und fragte, wer er wäre und was er getan hätte. Einer aber rief dies, Vers 34, der andere, dass ihm folg. Da er aber nichts gewiss erfahren konnte wegen des Getümmels, ließ er ihn in die Burg führen. Und Paulus bat dann darum, zu den Menschen zu sprechen. Kapitel 22, angefangen Vers 3. Kapitel 22, Vers 3. Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Kilikien, aufgewachsen, aber in dieser Stadt und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels und war ein Eiferer für Gott, wie ihr es heute alle seid. Ich habe diesen Weg verfolgt bis auf den Tod. Ich band Männer und Frauen, warf sie in Gefängnis, wie wir auch der Hohepriester bezeugt und der ganze Rat der Ältesten. Von ihnen empfing ich auch Briefe an die Brüder und reiste nach Damaskus, um auch die, die dort waren, gefesselt nach Jerusalem zu führen, damit sie bestraft würden. Vers 6. Es geschah aber, als ich dorthin zog und in die Nähe von Damaskus kam, da umleuchtete mich plötzlich um die Mittagszeit ein großes Licht vom Himmel. Und ich fiel zu Boden und hörte eine Stimme, die sprach zu mir, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Ich antworte aber, Herr, wer bist du? Und er sprach zu mir, ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Die aber mit mir waren, sahen zwar das Licht, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Das heißt, sie verstanden es nicht. Vers 10. Ich fragte aber, Herr, was soll ich tun? Und der Herr sprach zu mir, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir alles sagen, was dir zu tun aufgetragen ist. Als ich aber, geblendet von der Klarheit dieses Lichtes, nicht sehen konnte, wurde ich an der Hand geleitet von denen, die bei mir waren, und kam nach Damaskus. Vers 12. Hananias aber, ein frommer Mann nach dem Gesetz, der einen guten Ruf bei allen Juden hatte, die dort wohnten, der kam zu mir, trat von mich hin und sprach zu mir, Saul, lieber Bruder, du sollst wieder sehen. Und zur selben Stunde konnte ich ihn sehen. Er aber sprach, Vers 14, der Gott unserer Väter hat dich erwählt. Und dies gilt für alle von Gott berufenen und auserwählten Jünger, dass du seinen Willen erkennen sollst und den Gerechten sehen und die Stimme aus seinem Munde hören, denn du wirst für ihn vor allen Menschen Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe seinen Namen an. Vers 17. Es geschah aber, als ich wieder nach Jerusalem kam und im Tempel betete, dass ich in Verzückung geriet und ihn sah. Da sprach er zu mir, eile und geh schnell weg aus Jerusalem, denn dein Zeugnis von mir werden sie nicht annehmen. Und ich sprach, Herr, sie wissen doch, dass ich gefangen nahm, die an dich glaubten, und sie in den Synagogen schlagen ließ. Vers 20. Und als das Blut des Stephanus, deines Zeugen, vergossen wurde, stand ich auch dabei und hatte Gefallen daran und bewachte denen die Kleider, die ihn töteten. Und er sprach zu mir, geh hin, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Vers 22. Sie hörten ihm aber zu bis zu diesem Wort. Dann erhoben sie ihre Stimme und riefen, hinweg mit diesem von der Erde, denn er darf nicht mehr leben. Trotz seines Zeugnisses versuchten sie immer noch, ihn zu töten. Aber es gab Meinungsverschiedenheiten zwischen den Menschen unterschiedlichen Glaubens, wie wir in Kapitel 23, Vers 10 und 11 lesen. Kapitel 23 und in Vers 10 lesen wir, als aber der Streit groß wurde, befürchtete der Oberst, sie könnten Paulus zerreißen, und ließ Soldaten hinabgehen und Paulus ihnen entreißen und in die Burg führen. Vers 11. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei getrost, denn wie du für mich in Jerusalem Zeuge warst, so musst du auch in Rom Zeuge sein. Er wurde dann zu Felix, dem Statthalter, geschickt und nach langem Hinziehen der Sache wurde Paulus für 2 Jahre gefangen gehalten, bis Porcius Festus die Nachfolge von Felix antrat. Dann ließ er zusammen mit König Agrippa den Paulus zu Caesar reisen, um gegen seinen Fall Berufung einzulegen. In Apostelgeschichte 25 und wir lesen sie in Verse 14 bis 27. Apostelgeschichte 25, angefangen Vers 14, lesen wir. Und als sie mehrere Tage dort waren, legte Festus dem König die Sache des Paulus vor und sprach. Da ist ein Mann von Felix als Gefangener zurückgelassen worden. Um dessen Willen erschienen die Hohenpriester und Ältesten der Juden vor mir, als ich in Jerusalem war, und baten, ich sollte ihn richten lassen. Denen antworte ich, es ist der Römerart nicht, einen Angeklagten preiszugeben, bevor er seinen Klägern gegenüberstand und Gelegenheit hatte, sich gegen die Anklage zu verteidigen. Vers 17. Als sie aber hier zusammenkamen, duldete ich keinen Aufschub, sondern hielt am nächsten Tag Gericht und ließ den Mann vorführen. Als seine Ankläger auftraten, brachten sie keine Anklage vor wegen Vergehen, wie ich sie erwartet hatte. Sie hatten aber Streit mit ihm über einige Fragen ihrer Gottesverehrung und über einen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behauptete, er lebe. Vers 20. Da ich mich aber auf solche Fragen nicht verstand, sprach ich, ob er nach Jerusalem reisen und sich dort deswegen richten lassen wollte. Als aber Paulus sich auf sein Recht berief, bis zur Entscheidung des Kaisers in Gewahrsam zu bleiben, ließ ich ihn gefangen halten, bis ich ihn zum Kaiser senden könnte. Agrippa sprach zu Festus, ich möchte den Menschen auch gerne hören. Er aber sprach, morgen sollst du ihn hören. Vers 23. Und am nächsten Tag kamen Agrippa und Berenike mit großem Gepränge und gingen in den Palast mit den obersten und vornehmsten Männern der Stadt. Und als Festus es befahl, wurde Paulus gebracht. Und Festus sprach, König Agrippa und all ihre Männer, die ihr mit uns hier seid, da seht ihr den, um dessen Willen die ganze Menge der Juden in Jerusalem und auch hier in mich drang und schrie, er dürfe nicht länger leben. Da ich aber erkannte, Vers 25, dass er nichts getan hatte, das des Todes würdig war, und er auch selber sich auf den Kaiser berief, beschloss ich, ihn dorthin zu senden. Vers 26. Etwas Sicheres über ihn aber habe ich nicht, dass ich meinem Herrn schreiben könnte. Darum habe ich ihn vor euch bringen lassen, vor allem aber vor dich, König Agrippa, auf dass ich nach geschehenem Verhör etwas hätte, was ich schreiben könnte. Vers 27. Denn es erscheint mir unsinnig, einen Gefangenen zu schicken und keine Beschuldigung gegen ihn anzugeben. Die Erkenntnis dessen, was er in seinen früheren Jahren vor seiner Bekehrung alles getan hatte, bewirkte eine ziemlich emotionale Erfahrung in Paulus. Und wir können uns nur vorstellen, wie schlecht er sich fühlte für das, was er getan hatte. Die Schuld muss überwältigend gewesen sein. Er brauchte den Mut und die Kühnheit, aufzustehen und die Fehler seiner Vergangenheit genau den Menschen zu erklären und sich bei denen dafür zu entschuldigen, die er damals verfolgt hatte. Und das hat er weiter und weiter gemacht. Und das ist etwas, was er nicht alleine machen konnte, sondern er brauchte Gottes Hilfe, Barmherzigkeit und Kraft, um ihm zu helfen, dies zu überstehen. Paulus spricht dann in Kapitel 26 über sein früheres Leben. Kapitel 26, angefangen Vers 1. Agrippa aber sprach zu Paulus, es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verteidigte sich. Es ist mir sehr lieb, König Agrippa, dass ich mich heute vor dir verantworten kann, wegen all der Dinge, deren ich von den Juden beschuldigt werde. Vor allem, weil du alle Ordnungen und Streitfragen der Juden kennst. Darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Vers 4. Mein Leben von Jugend auf, wie ich es von Anfang an unter meinem Volk und in Jerusalem zugebracht habe, ist allen Juden bekannt, die mich von früher kennen, wenn sie es bezeugen wollten. Denn nach der strengsten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer. Und nun stehe ich hier und werde angeklagt wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die unseren Vätern von Gott gegeben ist. Vers 7. Auf sie hoffen die 12 Stämme unseres Volkes, wenn sie Gott bei Tag und Nacht beharrlich dienen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, o König, von den Juden beschuldigt. Warum wird das bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Vers 9. Zwar meinte auch ich selbst, ich müsste viel gegen den Namen Jesu von Nazareth tun. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Dort brachte ich viele Heilige ins Gefängnis, wozu ich Vollmacht von den Hohenpriestern empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Vers 11. Und in allen Synagogen zwang ich sie oft durch Strafen zur Lästerung und ich wütete maßlos gegen sie, verfolgte sie auch bis in die fremden Städte. Vers 12. Als ich darum nach Damaskus reiste mit Vollmacht und im Auftrag der Hohenpriester, sah ich mitte am Tag, o König, auf dem Weg ein Licht von Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten umleuchtete. Als mir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu löcken. Ich aber sprach, Vers 15, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh nun auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du gesehen hast und wie ich dir entscheinen will. Vers 17. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil mit denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Vers 19. Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, sondern verkündigte zuerst denen, die in Damaskus und in Jerusalem, dann im ganzen Land Judäa und unter den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Buße tun. Deswegen haben mich Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu töten. Aber Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge bei klein und groß und sage nichts, als was die Propheten und Mose gesagt haben, dass er geschehen soll oder dass es geschehen soll, dass Christus müsse leiden und als Erste auferstehen von den Toten und verkündigen das Licht seinem Volk und den Heiden. Vers 24. Als er aber dies zu seiner Verteidigung sagte, sprach Festus mit lauter Stimme: Paulus, du bist von Sinnen. Das viele Studieren macht dich wahnsinnig. Paulus aber sprach, Vers 25, hochgeehrte Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Der König, zu dem ich frei und offen rede, versteht sich auf diese Dinge, denn ich bin gewiss, dass ihm nichts davon verborgen ist, denn dies ist nicht im Winkel geschehen. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus, es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Vers 29. Paulus aber sprach, ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, ausgenommen diese Fesseln. Und da stand der König auf, und der Statthalter und Berenike und die bei ihnen saßen. Und als sie sich zurückzogen, redeten sie miteinander und sprachen: Dieser Mensch hat nichts getan, was Tod oder Gefängnis verdient hätte. Vers 32. Agrippa aber sagt zu Festus: Dieser Mensch könnte freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Und dann weiter in Kapitel 27, Vers 1 bis 3. Vers 1. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien fahren sollten, übergaben sie Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von der kaiserlichen Gehorte. Wir bestiegen ein Schiff aus Adramyttion, das die Häfen der Provinz Asia anlaufen sollte, und führen ab. Mit uns war auch Aristarch, ein Makedonier aus Thessalonik. Vers 3. Und am nächsten Tag kamen wir in Sidon an. Und Julius verhielt sich freundlich gegen Paulus und erlaubte ihm, zu seinen Freunden zu gehen und sich pflegen zu lassen. Dann segelten sie nach Italien und Paulus warnte sie vor der bevorstehenden Katastrophe, die sie erleben würden, als sie dann in Malta Schiffbruch erlitten, nachdem die Soldaten vorhatten, die Gefangenen zu töten, was der Hauptmann nicht zuließ, da er Paulus retten wollte. Also floh er nach Malta und überlebte dort einen giftigen Schlangenbiss, wo Gott ihn beschützte und Paulus damit fortfuhr, das zu tun, wozu er beauftragt wurde, indem er weiterhin in Rom predigte. Er hat immer das weiter getan. In Kapitel 28 und Verse 28 bis 31. Vers 28, so sei es euch kundgetan, dass den Heiden dies Heil Gottes gesandt ist, und sie werden hören. Paulus aber blieb zwei volle Jahre in seiner eigenen Wohnung und nahm alle auf, die zu ihm kamen, predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit allem Freimut ungehindert. Paulus gibt eine Zusammenfassung von allem, was er um Christi willen durchgemacht hatte, die Leiden, die er erduldete und die Bedingungen, die er antraf, um das Werk Gottes zu tun. 2. Korinther, Kapitel 11, Verse 24 bis 31. 2. Korinther 11, Vers 24. Von Juden habe ich 5-mal erhalten 40 Geiselhiebe, weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Städten, in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Und außer all dem noch war das, was täglich auf mich einstürmt, die Sorge für alle Gemeinden. Wer ist schwach und ich werde nicht schwach? Wer wird zu Fall gebracht und ich brenne nicht? Vers 30. Wenn ich mich den rühmen soll, will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Gott, der Vater des Herrn Jesus, der gelobt sei in Ewigkeit, weiß, dass ich nicht lüge. Und er bezieht diese Botschaft auf uns und weist darauf hin, dass wir nicht aufgeben sollten, egal was passiert. 2. Korinther 4, Verse 8 bis 11. Wir sind von allen Seiten bedrängt, aber wir ängstigen uns nicht. Uns ist bange, aber wir verzagen nicht. Wir leiden Verfolgung, aber wir werden nicht verlassen. Wir werden unterdrückt, aber wir kommen nicht um. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar werde. Vers 11. Denn wir, die wir leben, werden immer da in den Tod gegeben um Jesu Willen, auf dass auch das Leben Jesu offenbar werde an unserem sterblichen Fleisch. Paulus kämpfte auch mit einer Krankheit, von der Gott ihn nicht heilte, und für einen wichtigen Zweck. Kapitel 12, Verse 7 bis 10. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Vers 8. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meine Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meine Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Vers 10. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi Willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Er macht auch im Philipperbrief deutlich, aus welchem Grund er das tat, was er tat, und was er auch von uns erwartet. Kapitel 3, Vers 1. Fangen wir den abermals an, uns selbst zu empfehlen? Oder brauchen wir, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch. Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinige Tafeln, sondern auf fleischliche Tafeln der Herzen. Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir tüchtig sind von uns selber, uns etwas zuzurechnen als von uns selber, sondern dass wir tüchtig sind, ist von Gott, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu dienen des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe töte, aber der Geist macht lebendig. Vers 7. Wenn aber der Dienst, der den Tod bringt und der mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten, wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte, wie sollte nicht der Dienst, der den Geist gibt, viel mehr Herrlichkeit haben? Vers 9. Denn wenn der Dienst, der zur Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat der Dienst, der zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit? Vers 10. Denn auch, was verherrlicht ist, ist nicht als Herrlichkeit zu achten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit. Denn wenn das Herrlichkeit hat, was da aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was da bleibt? Vers 12. Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voller Freimut und nicht wie Mose, der eine Decke über sein Angesicht legte, damit die Israeliten nicht sahen das Ende dessen, was da vergeht. Aber ihr Sinn wurde verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke über dem alten Bund. Wenn daraus gelesen wird, sie wird nicht aufgedeckt, weil sie in Christus abgetan wird. Vers 15. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. Wenn es aber umkehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Paulus bleibt treu, stärkte die Predigerschaft und die Gemeinden und ermutigte sie durch seine Briefe und Bücher, die er in der Bibel schrieb, zum Beispiel Galater, Epheser, Philipper, Kolosser, 1. und 2. Thessaloniker und 1. und 2. Timotheus und, wie wir meinen, den Hebräerbrief, und prägte das Evangelium, bis er starb. Hat viel getan. In unseren englischen Fragen und Antworten mit dem Titel »Gibt es irgendwelche zuverlässigen historischen Aufzeichnungen, die zeigen, wie, wo und wann der Apostel Paulus starb?« Da sagen wir, schließlich kommen wir zum zweiten Verhaftung des Paulus, seiner Gefangenschaft und seinem Martyrium. Er wird als Übeltäter eingesperrt und schreibt seinen letzten Brief an Timotheus in Erwartung seines Todes zwischen 65 und 67 nach Christus. Der Brief gibt Einzelheiten über die Situation von Paulus während seiner zweiten Gefangenschaft. Es war hier in Rom, wo Paulus laut der Überlieferung enthauptet wurde. Es wird geschlossen mit den Worten, es ist daher ziemlich sicher, dass Paulus unter Nero durch Enthauptung ermordet wurde. Er wurde in Rom beigesetzt, aber sein Leichnam wurde später nach England überführt, wo er sich heute befindet. Paulus ist immer noch tot, liegt in seinem Grab und wartet auf seine Auferstehung zum Zeitpunkt der Rückkehr Christi auf diese Erde in ein paar Jahren. Paulus war erfolgreich und wird trotz der schrecklichen Dinge, die er in der Vergangenheit von seiner Bekehrung getan hat, im Reich Gottes sein. Was er nach seiner Bekehrung tat, war das, womit Gott sich beschäftigte. Und Paulus hat sich mit Sicherheit als würdig erwiesen. Er schämte sich für seine Vergangenheit, aber nicht für die Botschaft des Evangeliums. Und wir sollten uns dafür auch nicht schämen. Genauso wie er es Timotheus in 2. Timotheus 1, Verse 8 bis 12 sagt, wird dieselbe Botschaft auch uns verkündet. 2. Timotheus 1, angefangen Vers 8. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meine, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt, jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilands Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, für das ich eingesetzt bin als Prediger und Apostel und Lehrer. Vers 12. Aus diesem Grund leide ich dies alles, aber ich schäme mich dessen nicht, denn ich weiß, an wen ich glaube oder an wen ich glaube. Ich bin gewiss, dass er bewahren kann, was mir anvertraut ist, bis an jenen Tag. Und weiter Kapitel 4, Vers 17. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Botschaft ausgebreitet würde. Und alle Heiden sie hörten, so würde ich erlost aus dem Rachen des Löwen. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Nun, was können wir daran aus dem Leben von Paulus und von den Herausforderungen lernen, denen er begegnete? Und was wird uns gesagt, denen, die ebenfalls nach dem gleichen Ziel streben, das er auch hatte? Wir sollen mit unseren Prüfungen genauso umgehen, wie es das ganze Volk Gottes tun muss. 1. Petrus 4, Verse 12 und 13. 1. Petrus 4, Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Fremdes, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Und auch in Kapitel 1, Vers 6, 1. Petrus 1, Vers 6. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutet wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird, Jesus Christus. Wir sollen uns in und an unseren Prüfungen erfreuen, denn wir werden zum Zweck des Erfolges geprüft. Es ist ein Segen, wenn wir Anfechtungen ertragen, wie es in Jakobus 1, Vers 12 heißt. Jakobus 1 und Vers 12. Selig ist, wer Anfechtungen erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat, denen, die ihn lieb haben. Und es gibt auch Schriftstellen, die beweisen, dass Gott uns nicht verlassen wird. Zum Beispiel Hebräer 13, Verse 5 und 6. Gott ist unser Helfer. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Und auch in Matthäus 28, Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Aber lesen wir mal Philipper Kapitel 4, Verse 6 bis 8 an. Philipper 4, Verse 6 bis 8. Was immer wir wünschen und brauchen, wir bringen es vor Gott. Da lesen wir, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und er Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Vers 8. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Und wir, die Berufenen, sind von Anfang an herausgefordert worden, in dieser gottlosen Welt ein gottgefälliges Leben zu führen. Und das erwartet Gott von uns. Römer Kapitel 8, Verse 28 bis 29, die letzte Stelle. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Vers 29. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Wir können sehen, wie viel wir alle mit Paulus gemeinsam haben und was aus ihm geworden ist, die Herausforderungen, denen er sich stellen musste, genau wie wir. Aber es ist das Endziel und der Preis, um den wir uns alle eifrig bemühen, den wir erreichen werden, der sich absolut lohnen wird.